Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe die sieben heiligen Feste Israels, die wir ja nicht ohne weiteres vergleichen können, mit unseren Festen, weil sie die Feste Jehovas sind, einmal der Reihe nach auf dem heiligen Leuchter angeordnet. Das heißt, diese kümmerliche Skizze soll der heilige Leuchter sein, die Menorah Israels. Es sind sieben Feste und weil die Farben es teilweise etwas unkenntlich machen, habe ich die Feste noch einmal in Kreide daneben geschrieben, in der Abfolge des heiligen Jahres, das mit dem Passafest beginnt. Das bürgerliche Jahr beginnt ja mit einem anderen Fest. Was ist als erstes also das Passafest? Wir sagen dazu Ostern mit einem heidnischen Begriff. Wir tun besser daran, wenn wir den jüdischen Begriff Passa wählen. Dann als zweites das Fest Shavuot oder Pfingsten. Ich muss mir erlauben, auch einmal die hebräischen Begriffe zu nennen. Shavuot heißt ja Wochen, weil dieses Fest Pfingsten genau sieben Wochen nach dem Passafest gefeiert wurde. Noch genauer am 50. Tage nach dem ersten Tage des Passafestes. Die 50 ist ja eine Zahl der Wiederbringung und der Wiedererstattung, der Erneuerung. Denken wir nur an das 50. Jahr, an das Halljahr, in der Halljahrsperiode Israels. Dann als drittes Fest Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, das prophetisch gesehen eine andere Bedeutung hat. Man nennt es auch das Widderhornfest. Rosh Hashanah heißt Haupt des Jahres oder Beginn des Jahres. In der Mitte steht dann das vierte Fest, das große Versöhnungsfest, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, der für Israel eine außerordentliche Bedeutung hat. Und deshalb ist er auch in der Mitte des heiligen Leuchters angeordnet. Überhaupt, diese drei Feste gehören zusammen, Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot, das Laubhüttenfest. Sie gehören in einen einzigen Monat hinein. Das nächste Fest also Sukkot, das Laubhüttenfest. Sieben Tage lang wird es gefeiert mit einem zusätzlichen achten Halbfeiertag. Dann als vorletztes Fest das Fest der Tempelweihe, das wir nur im Neuen Testament finden. Im Alten Testament suchen wir vergeblich danach, weil es entstanden ist in der Zeit der Makkabäer. Wer da etwas finden will, der muss in einer etwas umfangreichen Bibel, die auch die Hieroglyphen enthält, in den zwei Büchern der Makkabäer einmal nachlesen von den Kämpfen der jüdischen Makkabäerbewegung gegen die griechisch-philosophische Heidenbesatzung. Und dann als letztes Fest, das Fest Purim, das Fest dieses, der Inhalt dieses Festes ist uns geschildert im Buche Esther. Zunächst etwas zum Äußeren. Ich habe, weil ja jeweils ein Leuchterarm zwei Feste miteinander verbindet, Ihnen das versucht deutlich zu machen, indem ich jeweils dieselbe Farbe gewählt habe, von den zwei Festen, die miteinander durch einen Leuchterarm in einer inneren Harmonie verbunden sind. Den Mittelschaft des Leuchters dürfen wir nicht mit hinzurechnen, der steht ja für sich allein, Yom Kippur, aber es gehören zusammen, das Passafest und das Purimfest, es gehören zusammen das Fest der Pfingsten, Shavuot, mit dem Fest der Tempelerneuerung, Chanukka. Und dann gehört zusammen Rosh Hashanah, das Widderhornfest, mit dem Fest der Laubhütten, Sukkot. Die Farben zeigen uns das, sodass wir nicht allzu sehr durcheinander kommen werden. Und zwar gehören jeweils zwei Feste miteinander zusammen, wie Anbruch und Erfüllung, Anfang und Vollendung, volle Durchführung dessen, was Gott zunächst einmal begonnen hat. Denn Gott tut alles ein- oder zweimal, ehe er es dann vollendet und dem Ende hinzuführt. Ich darf nun beginnen mit dem Passahfest, und wir haben ja schon im vorigen Jahr etwas darüber gesagt. Ich möchte einiges wiederholen. Und wer von Ihnen die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit bezieht, an der ich auch mitarbeite, der hat im vorigen Monatsheft einen langen Artikel über das Passahfest darüber gefunden. Aber deshalb dürfen Sie trotzdem noch einmal einige wenige Punkte anhören. Es ist ja jenes große Gedenkfest, das Israel feiert im Gedenken an die Erlösung aus der Knechtschaft Ägyptens. An jene letzte der Plagen, wo 3 Tage lang absolute Finsternis über Ägypten lagerte, wahrscheinlich auch über dem ganzen Nahen Osten. Dies hängt zusammen mit einem der größten Vulkanausbrüche, die dieser Planet jemals gesehen hat. Es war der Vulkan Santorin, der damals in die Luft flog und der die ganze Lufthülle der Erde so verdunkelte, dass kein Sonnenstrahl mehr hindurchdrang. 3 Tage der absoluten Finsternis. Und dann heißt es, nur in den Hütten, in den Zelten der Israeliten war es Licht. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ganz gewiss soll das nicht heißen, dass die Israeliten allein in der Lage waren, kümmerliche Öllämpchen anzuzünden. Es wird ganz gewiss etwas davon sagen wollen, dass das Licht der göttlichen Herrlichkeitswolke, der Shekinah, der Gegenwart Gottes, in den Zelten und Behausungen der Israeliten wohnte und zeltete. Denn die Herrlichkeit Gottes, beziehungsweise die Herrlichkeit seines Christus, der ja als der Felsen mit dem Volke Israel damals mitwanderte, war in der Mitte des heiligen Lagers. Und dann kam die letzte Nacht, in der dann Israel sich vorbereiten musste auf den Auszug aus Ägypten, wo sie dann nicht mehr Sauerteig essen durften, sondern nur noch ungesäuertes Brot in der Eile des Auszuges. Und diese Nacht hatte der Jehova, der Christus, sich und seinen Maßnahmen ausgesondert und reserviert. Es ist die Nacht, die ihm gehört. Und wo nach dem klaren Wort Gottes aus 2. Mose 12, er, der Heilige, er, der Gott Israels, Gericht hält über die Götter Ägyptens. Und das sind nun nicht nur ihre Medien auf Erden, ihre Marionetten, nämlich die Erstgeborenen der Ägypter, die in dieser Nacht gestorben sind, durch den Schlag des Verderbers der Erstgeburt, der durch Ägypten ging und die Erstgeburt tötete, sondern diese Götter Ägyptens sind die Mächte und Gewalten, die hinter diesem Volke und hinter seiner Regierung standen. So wie es uns oft das Wort Gottes bezeugt, dass die Völker satanischen Mächten und Gewalten und Fürstentümern untergeordnet sind. Das, was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen. Schauen Sie einmal hinein in Daniel 10. Dort werden Sie etwas davon erfahren, wie Götter über die Völker der Menschenwelt herrschen. Diese Götter werden gerichtet. Gott, der Herr, streckt alle Erstgeborenen nieder. Ihre Darsteller, ihre Sprachrohre, ihre Medien. Die Erstgeburt hat eine große Bedeutung. Nicht nur in den heidnischen Völkern, sondern auch im Volke Israel. Weshalb ein jeder Erstgeborene eigentlich dem Jehova gehört. Heilig dem Herrn. Und er musste losgekauft werden durch eine bestimmte Summe Silbers vom Dienste am Heiligtum. Er musste gelöst werden. Das Recht der Erstgeburt. In dieser Nacht ist Geschrei in den Wohnungen der Ägypter. Vom Vieh bis zum Menschen, überall wird die Erstgeburt getötet. Und die Engelmacht, die dies ausgeführt hat, im Auftrag des Gottes und Heiligen Israels, wird im Hebräerbrief der Verderber der Erstgeburt genannt. Ihm wird jetzt ein Zeichen gegeben, dass er an den Hütten, an den Zelten, an den Wohnungen der Ägypter, der Israeliten, vorübergeht und dass er diese Wohnungen und Zelte der Israeliten nicht schlägt mit seinem Verderbensschlag. Und dieses Zeichen ist es dann auch, das vorbildlich und prophetisch auf unseren Herrn Jesus Christus hinweist. Sie müssen einen jungen Widder holen, entweder einen Schafswidder oder einen Widder von den Ziegen, einen Ziegenbock, fehlerlos und ohne Tadel, ihn absondern und dann in jener letzten Nacht schlachten auf der Türschwelle. Sie schächten ihn an der Türe ihres Hauses. Dieser Widder, der hernach gegessen werden muss in der Passamahlzeit und von dem nichts übrig bleiben darf, alles, was übrig bleibt, muss mit Feuer verbrannt werden. Das Blut dieses Widders fließt beim Schächten auf die Schwelle der Türe. Im hebräischen Text steht nicht, dass es aufgefangen wurde in einer Schale, sondern eigenartigerweise, und was die Übersetzer nicht verstanden haben, dort steht das Wort Türschwelle. Weil man nicht daran dachte, dass im alten Bunde die Tiere geschächtet wurden. Ihnen wurde die Kehle durchgeschnitten und sie verbluteten. Und das Blut dieses Widders war auf der Türschwelle und dort nahmen es die Israeliten mit einem Büschel Hyssop auf, aus der Pfütze des Blutes, und strichen dann das Blut auch noch an die Seitenschwellen der Türe und an den Oberbalken. Und durch dieses Zeichen, nicht durch das Blut des Widders, durch das Zeichen des Blutes, waren sie vorbildlich geschützt vor dem Schlag Jehovas durch den Verderber der Erstgeburt. Das, was für sie nur ein Zeichen ist, ist für uns wesenhafte Wirklichkeit. Wir haben gerade das Wort von unserem Bruder gehört, das Paulus geschrieben hat. Auch unser Passa, der Messias, der Christus, ist geschlachtet worden. Er hat sein Blut vergossen. Nicht nur ein Zeichen der Erlösung, sondern wirkliche, wesenhafte, bleibende, echte Erlösung von den Mächten, Fürstentümern und Gewalten der Finsternis, die er am Kreuz gerichtet hat, so wie er sie damals gerichtet hat, als sie die Götter Ägyptens waren. Wir lesen hier im Kolosserbrief ein kostbares Wort, in Kolosser 2, dass der Herr Jesus, als er scheinbar passiv und in absoluter Ohnmacht am Kreuze hing, diese Mächte entwaffnet und gerichtet hat. Kolosser 2, Vers 13 und folgende: Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit sich selbst lebendig gemacht, oder hat Gott mit dem Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, wider uns war. Er hat sie aus der Mitte der Anklageschriften hinweggenommen. Er hat sie an das Kreuz genagelt. Er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet oder ausgezogen. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er durch das Kreuz über sie einen Triumph abgehalten hat. Und wir sehen aufs Schönste in dem Blut, dass die Israeliten an die Türe ihres Hauses strichen, das Opfer Jesu vorgeschattet. Der blutige Oberbalken schildert uns die Wunden seines Kopfes, die Dornenkrone, die er trägt. Die blutigen Seitenbalken weisen hin auf die Wunden in seinen Händen, in seinen ausgestreckten Händen. Und das Blut auf der Türschwelle weist uns hin auf die Wunden in seinen Füßen. Wahrlich ein Erweis der Länge und der Breite, der Höhe und der Tiefe der Liebe Gottes, von der Paulus auch einmal spricht, die in Christo Jesu geoffenbart worden ist und die wir nur zusammen mit allen Heiligen zu erfassen vermögen, weil diese Liebe Gottes alle Erkenntnis übersteigt, können wir sie nur gemeinsam mit allen Heiligen erfassen und erkennen. Die vier Dimensionen der Liebe Gottes, die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Die Israeliten waren geschützt und so sind auch wir geschützt durch das Blut Jesu, der uns erkauft hat von der Macht der Finsternis. Denn diese Mächte der Finsternis haben an dem Menschengeschlecht und an den Menschen ein Recht, das ihnen Gott juristisch zugebilligt hat. Eine Rechtsbefugnis, eine Vollmacht, und zwar infolge der Sünde des Menschen. Der Tod ist der Sünde Bezahlung, ist der Sünde Sold. Es sind ganz bestimmte Rechtsverträge, die hier zwischen Gott und diesen Mächten für eine gewisse Zeit abgeschlossen sind. Wir aber sind durch das Blut Jesu losgekauft aus ihrer Vollmacht. Und deshalb sagt uns Kolosser 1, Vers 12, wir sollten alle Zeit mit Freuden dem Vater für drei Dinge Dank sagen. Das erste, er hat uns fähig gemacht oder passend gemacht, teilzunehmen am Erbe der Heiligen in dem Lichte. Das zweite, er hat uns errettet oder herausgerissen aus der Vollmacht, aus der Rechtsbefugnis der Finsternis. Und das dritte, er hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wie wunderbar ist das, dass das Passa der Erlösung für uns erfüllt ist. Ich möchte aber eines schon einmal sagen, diese Erlösung durch das Blut Jesu und der Sieg, den Jesus durch das Kreuz über alle Mächte der Finsternis und auch über das Haupt des Reiches der Finsternis, über den Satan errungen hat, dieser Sieg ist noch nicht vollkommen dargestellt, ist noch nicht in Erscheinung getreten, ist noch nicht aller Welt offenbar, ist noch nicht perfekt durchgeführt. Er wird wirksam heute nur in den Erstlingen der Gemeinde Jesu, die Träger seines Lichtes und Träger seines Geistes sind und die auf der Grundlage des Blutes Jesu, erkauft durch sein Blut, seines Geistes teilhaftig geworden sind. Noch ein kurzer Hinweis. Jesus ist ja am Rüsttag zum Passa gestorben. Und das ist wunderbar, wie das in die heilige Festordnung Israels hineingehört und wie das der heilige Gott auch so gestaltet hat. Mit vollem Wissen und mit klarer Planung. An jenem Rüsttag hing Jesus draußen auf dem Hügel Golgatha, als die Priester und Leviten im Tempel die letzten tausende Passahlämmer schlachteten, indem sie dabei Psalm 118 sangen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat, lasset uns fröhlich sein und in ihm frohlocken. Da hing das wahre Passahlamm, Jesus, der Messias, draußen außerhalb des Lagers, außerhalb des Tores Jerusalems und verblutete. Und als er sein Haupt neigte und verschied, erschollen die Tempelposaunen und es wurde gebetet, das Abendgebet Israels, an jenem Tage etwas früher als sonst wegen der Festliturgie, das davon spricht, dass Gott der Herr sein Werk vollendet habe, dass er mit der Schöpfung begonnen hat. Und in dem dann auch das denkwürdige Wort vorkommt, in jenem Abendgebet Israels, dass der Messias als letztes gebetet hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du Gott der Treue, du Gott der Wahrheit. Aber das kann ich nur ganz kurz erwähnen. Es ist kostbar, wenn wir uns einmal ausführlich damit beschäftigen würden. Das zweite Fest, was nun folgt, und das ist für uns an und für sich selbstverständlich, weil wir das gewohnt sind, es entspricht aber auch der Festfolge des heiligen Jahres Israels. Es ist das Pfingstfest oder das Fest Shavuot, das Wochenfest. Während zum Passafest die Erstlinge der Gerste als das erste Produkt der Felder, dem Jehova als eine Webegarbe im Tempel dargebracht wurde. Und zwar an jenem Tage des Passafestes, das ja auch 7 Tage währt, wo der Christus aus den Toten auferstanden ist, weshalb ihn Paulus die Erstlingsgarbe aus den Toten nennt. Unsere Übersetzer schreiben der Erstling aus den Toten, aber eigentlich müsste es heißen die Erstlingsgarbe aus den Toten. Während nun das Passafest die Erstlinge der Gerstenernte im Tempel dargebracht werden, so ist es zu Pfingsten ein weiterer Schritt in der Erntefolge Israels. Zu Pfingsten wird der Weizen dargebracht, auch in einem Webopfer, in einer Darbringung im Tempel. Das letzte Erntefest ist dann Sukkot oder Laubhütten, die Vollernte, wo dann auch Oliven, Feigen, Datteln und alle anderen Früchte eingebracht werden. Aber zunächst einmal dieses Fest Shavuot, das Pfingstfest, das für uns gewissermaßen der Geburtstag der Kirche ist. An diesem Tage gedachte Israel eines weiteren Geschehens, das für seine Auserwählung von großer Bedeutung ist, nämlich der Erwählung am Berge Sinai, wo der heilige Gott, wo Jehova selbst sich dieses Volk anvermählt hat, zu einem Volke von Priestern und Königen. Von diesem Tage an beginnt die eigentliche Auserwählung Israels. Jene Auserwählung, die 2 Seiten hat, eine positive, eine Auserwählung zum Ruhm, zur Herrlichkeit, zu Königen, zu Priestern, zu einem erstgeborenen Volk unter allen Völkern dieser Erde. Aber diese Auserwählung hat auch eine 2. Seite, eine Seite des Leidens. Wie viel hat Israel um dieser seiner Auserwählung willen gelitten? Viele Juden heute wollen deshalb von dieser Verkündigung ihrer Auserwählung nicht mehr viel hören. Oder sie sagen, wir würden sie gerne preisgeben, wenn wir daran denken, was uns das eingebracht hat. Am Berge Sinai ist das geschehen, als der Herr herabstieg mit heiligen Myriaden im flammenden Feuer seiner Schekina, seiner Herrlichkeitswolke, als unter gewaltigen Posaunenstößen der ganze Berg erzitterte bis in seine Fundamente hinein. Als kein Mensch und kein Tier dem Berge nahen durfte, und damit das nicht versehentlich geschah, hat Mose um den ganzen Berg einen großen Zaun errichtet, damit auch kein Tier durchbräche zu Jehova hin, der sich hier offenbarte und der aus der Wolke des Feuers zu Mose und zu Israel sprach. Und zwar in einer solchen Herrlichkeit und Erschütterung, dass das Volk Israel sagte, wir wollen die Stimme Gottes nicht mehr hören. Rede du, Mose, mit ihm. Wir werden dir folgen in allem, was du uns im Auftrag Jehovas sagen wirst. Und dann stieg er hinauf auf den Sinai, in das Zentrum der Gotteswolke hinein, in das Innere der Wolke. Was ist das für ein Geschehen? Dort, wo der alte Bund konstituiert wird, der alte Bund, dessen Weisungen auf steinerne Tafeln eingeschrieben werden mit dem Finger Gottes. Wir werden dann noch darüber sprechen, wie dies ergänzt und erfüllt wird durch den neuen Bund, wie dies dargestellt wird durch ein weiteres Fest Israels. Der alte Bund gegründet, Könige und Priester, ein ganzes Volk wird auserwählt aus allen Völkern dieser Welt, um das Eigentum Jehovas zu sein, um ihm zu gehören als ein erstgeborener Sohn aus den Völkern. Wir schauen hier schon hinüber in den neuen Bund, zu dem ja auch wir gehören dürfen, wo nicht mehr das Gesetz geschrieben ist auf steinerne Tafeln, sondern wo das Wort Gottes, das Wort des neuen Bundes, das Liebesgebot Jesu, geschrieben ist durch den Heiligen Geist auf fleischerne Tafeln des Herzens, sodass Paulus einmal sagen kann, ihr seid ein Brief Christi, angefertigt nicht mit Tinte, sondern geschrieben durch den Heiligen Geist. Diese Gegenüberstellung bringt uns auch Hebräer 12. Und ich möchte dieses Wort aus Hebräer 12 lesen, wo schon vom alten Bund hinübergewiesen wird zum neuen Bund. Am Gedenkfest Shavuot, wo Israel der Gründung des alten Bundes gedachte, wurde ja der neue Bund gegeben, zu Pfingsten, als der Heilige Geist vom Himmel kam auf die Gemeinde. Ich lese aus Hebräer 12, Vers 18, denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem lodernden Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Nämlich, und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden oder Zehntausenden von Engeln, der allgemeinen Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der bereits vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. Hier finden wir in einer klassischen Form den Inhalt des Festes Pfingsten oder Shavuot zusammengefasst. Alter Bund und neuer Bund, das Volk des alten Bundes, das Volk des neuen Bundes. Was geschieht zu Pfingsten? Wir wissen es alle. Als der Heilige Geist gesandt wurde, als die Jünger versammelt waren, offensichtlich nicht in einem Privathause, sondern in einer der Säulenhallen des Tempels. Als dort der Heilige Geist gesandt wurde, geschah dies unter zwei Zeichen. Es geschah unter dem Zeichen des Sturmwindes und unter dem Zeichen des Feuers, der Feuerflammen. Das Feuer hat sich hernach zerteilt und hat sich herniedergelassen auf das Haupt eines jeden Jüngers. Es waren ja dort 120 versammelt. Ich habe mich oft gefragt, weshalb der Heilige Geist unter diesen beiden Zeichen kommt. Und auch die Ausleger haben sich oft gefragt und haben dann allerlei zurechtgedacht. Etwa der Sturmwind, der alles erschüttert, oder das Feuer, das alles verbrennt. Das ist alles gut und schön und ist auch recht. Aber wir sollten bei solchen Fragen immer im Worte Gottes nachsuchen. Und wenn wir da gewissenhaft nachsuchen, stoßen wir auf Hesekiel 1 und 2 und 3, wo Hesekiel die großartige Vision hat von der Herrlichkeit Gottes, wo er hineinschauen darf in das Innere der Gotteswolke, in das Innere der Herrlichkeit, wo er den Thron Gottes schaut, wo er die vier lebendigen Wesen schaut, die Cheruben. Und diese Wolke der Herrlichkeit wird angekündigt durch das Zeichen des Sturmes und das Zeichen eines lodernden, ineinander geballten Feuers. Das ist die Grundlage für das, was auch zu Pfingsten geschieht. Ich möchte es einmal so sagen, wie es ein gläubiger Jude sagen würde. Er würde sagen, was zu Pfingsten geschieht, ist das abermalige, erneute Kommen der Schekina, der Herrlichkeitswolke Gottes, in das Lager Israels unter den Zeichen des Sturmes und des Feuers. Und das Innere der Herrlichkeitswolke, das Innere der Herrlichkeit Jehovas, das Innere der Schekina, das niemals ein Mensch schaute, wird offenbar und die Herrlichkeit Gottes, sein Heiliger Geist erfüllt die Herzen der Glaubenden Nun wohnt nicht mehr die Wolke Gottes in einer äußeren Darstellungsform im Lager Israels, sondern das Innere der Wolke Gottes, der Geist der Herrlichkeit Gottes, wohnt in den Herzen der Glaubenden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was muss das für diesen Gott und Vater sein, wenn er in diese dunkle und dem Bösen verfallene Welt hereinschaut, in einem Kosmos, der noch nicht völlig seinem Christus gehört, jedenfalls noch nicht in der Offenbarung seines Sieges. Und wenn er hier Menschen sieht als Erstlinge seines Geistes, Träger seines Geistes der Herrlichkeit, Träger seiner Schekina und Darsteller des Wortes des Lebens. Was muss das für Gott sein? Und ich möchte dazu einmal lesen aus Jakobus 1, das kostbare Wort, Jakobus 1, Vers 18. Lese Vers 17 mit. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Bei ihm ist keine Veränderung, noch eines Wesenswechsels Schatten. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass zum Feste Pfingsten wieder um Erstlinge der Ernte gewoben werden im Tempel vor dem Jehova. Es sind diesmal die Erstlinge des Weizens. Erstlinge. Und so ist diese Gemeinde, die Jesus mit Pfingsten gewinnt, eine Gemeinde der Erstlinge aus Israel und aus allen Völkern, Nationen, Zungen und Sprachen. Das, was in Apostelgeschichte 2 geschildert wird von jenem Pfingsttag in Jerusalem, ist die Konstituierung der Gemeinde der Erstlinge aus den Juden, aus Israel. Das, was hernach in einer scheinbaren Wiederholung in einem kleineren Maßstab geschieht, nämlich im Hause des römischen Hauptmanns Cornelius, Apostelgeschichte 10, ist die Konstituierung der Gemeinde der Erstlinge aus den Heiden. Beide werden sie zusammengefügt. Nachdem der Christus am Kreuze hangend die Zwischenwand der Gebote in Satzungen niedergerissen hat und die beiden, Juden und Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen vereinigt hat, durch seinen Heiligen Geist. Der neue Mensch, Christus das Haupt und die Erstlinge aus Juden und Heiden ihm als Glieder hinzugetan. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und ich möchte dazu abschließend noch das Wort des Paulus lesen, wo auch etwas von dieser Geisterfüllung, von diesem Tempel gesagt wird, den Gott in dieser Welt sich schafft. Nicht mehr ein Tempel aus Steinen, so wie der Tempel in Jerusalem, sondern ein Tempel aus lebendigen Steinen, wo auch wir mit hineingefügt werden, als lebendige Steine. Und ich möchte doch hoffen, dass wir alle lebendige Steine sind, durch das Wort der Wahrheit ins Leben gezeugt, durch das Blut Jesu erkauft, mit hineingebaut in jenen wunderbaren Geistestempel, den der Vater sich in dieser Welt baut. Paulus führt aus in Epheser 2, Vers 19, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. In diesem Fundament ist Jesus Christus selbst der Eckstein. In ihm wächst der ganze Bau harmonisch zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn heran. In diesen Tempelbau werdet auch ihr mit hineingebaut zu einer Behausung Gottes im Geiste, zu einem Tempel Gottes im Geiste. Und das ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde. Sie ist nicht nur Leib Christi, sondern sie ist auch Geistestempel und Offenbarungsstätte Gottes des Vaters in dieser Welt. Paulus kann sogar so weit gehen, dass er sagt, der Körper eines jeden Glaubenden, der in der Heiligung lebt, ist Tempel, Offenbarungsstätte des Heiligen Geistes. Und so wie ihr einstmals die Glieder eures Körpers dargestellt und gegeben habt im Dienste der Ungerechtigkeit als ein Instrumentarium der Ungerechtigkeit, so stellet jetzt die Glieder eures Körpers dar als Instrumente der Gerechtigkeit im Dienste Jesu. Nun wollen wir dieses Fest verlassen, das den großen Bogen vom alten Bund zum neuen Bund schlägt, vom Sinai zum Zion, zum himmlischen Jerusalem. Ehe nun das nächste Fest erfolgt, liegen zwischen dem zweiten und dem dritten Fest, Rosh Hashanah, ein paar Tage des Fastens. Es ist kein Fest. Und deshalb habe ich es auch nicht mit angeschrieben. Es sind lediglich Fastentage und Erinnerungstage des 9. Av, das ist etwa im Juli oder August. Es ist eine Fasten- und Trauerzeit wegen der Tempelzerstörung. Und schaut einmal, auch das gehört ganz präzise hinein in den göttlichen Heilsplan, weil Israel zu Pfingsten das nochmalige Heilsangebot Gottes des Vaters wiederum ausgeschlagen hat und nunmehr nicht nur den Menschensohn gelästert hat, sondern auch den Heiligen Geist, ist es beiseite gestellt worden und von nun an immer mehr und mehr in die Blindheit dahingegangen und ins Gericht, in ein zeitweiliges Gericht, während die Gemeinde aus den Völkern herausgerufen wird. Und dann hat sich das ereignet, gar nicht lange nach jenem Pfingstfest, als die Römer kamen und Jerusalem zerstörten und als sie dann auch den Tempel zerstörten, der in Flammen aufging, und als Millionen Juden in Gefangenschaft gingen und Hunderttausende auf den Bergen Judäas rings um Jerusalem herum gekreuzigt wurden. Einen ganzen Wald von Bäumen haben die Römer gefällt. Als sich jene Weissagung Jesu erfüllt hat, die er ihnen gegeben hatte, und damit erlischt auch die judenchristliche Gemeinde, die noch kurz vor dem Jahre 70 ins Ostjordanland entflohen ist, nach der Weissagung Jesu. Fasttage, Fastentage, die auch noch heute im Judentum gefeiert werden, und im traurigen Gedenken an die Tempelzerstörung muss ja ein jeder Jude, wenn er gläubig ist, in seinem Hause eine Stelle der Tapete freilassen. Da ist also irgendwo in der Wand eine untapezierte Stelle, durch die das Mauerwerk hindurchschaut. Eine Zerstörung, an eine Erinnerung an die Zerstörung des Wüsten, des Tempels Gottes, an die Mauer, die lediglich noch übrig geblieben ist. Und das ist auch der Grund, dass bei einer jüdischen Hochzeit der Bräutigam und die Braut ein Gefäß zerbrechen und mit ihren Füßen auf den Splittern des Glasgefäßes herumtreten, auch in Erinnerung an die Zerstörung des Tempels. Und nun zum dritten der Festtage Israels. Es ist bürgerlich gesehen das Neujahrsfest. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, für einen gläubigen Juden, für einen orthodoxen Juden, ist das erste Fest der Jahre das Passafest. Es ist der Beginn des heiligen Jahres, des heiligen Festjahres. Aber weil es nun auch bürgerlich, gesetzlich als Beginn des Jahres gilt, heißt es Rosh Hashanah, das Haupt oder der Beginn des Jahres. Es hat darüber hinaus noch eine viel größere Bedeutung. An diesem Tage wird ja das Widderhorn geblasen. Und das Widderhorn ist in Israel ein hochheiliges Instrument, auch wenn es nur schauerliche Töne hervorbringt, Alarmsignale. Ich möchte daran erinnern, an jenes Ereignis, als im Jahre 1967 die Altstadt Jerusalems wieder erobert worden ist und die jüdischen Fallschirmjäger durch das Löwentor vordrangen bis zur Klagemauer, und als sie dort zu beten begannen, Da hat dann der damalige Oberrabbiner des jüdischen Heeres eine Torahrolle herausgeholt und ein Schofarhorn, ein Widerhorn, hat das Widerhorn geblasen und hat laut ausgerufen: Wir treten jetzt ein in die Zeiten der messianischen Erlösung. Er hat mehr geschaut und mehr gesagt, als viele Christen sagen. Dann haben diese Fallschirmjäger gebetet. Es ist ergreifend, ich habe zu Hause die Gebete, die damals gesprochen worden sind. Und während des Gebetes wurde noch einer von ihnen durch arabische Heckenschützen abgeschossen an der Klagemauer. Die Westmauer des Tempels, die letzten Reste des salomonischen und herodianischen Tempels. Dieses Widerhorn, das Schofarhorn, darf nur geblasen werden zu hochheiligen Festen und nach einer besonderen Reinigung derer, die es blasen. Damit wir einmal eine gewisse Anschauung davon bekommen, möchte ich etwas vorlesen, das ein orthodoxer Jude in einer Auslegung des Gesetzes im Jahre 1843 einmal darüber geschrieben hat. Und er hat es geschrieben zum Feste Neujahr, zum Feste Rosh Hashanah, das die Juden auch das Fest des Posaunenschalls nennen. Die Posaune, das Widder- oder Bockshorn, ist das Symbol des Lichtstrahls. Das Horn wird mit Wärme gedreht, gezogen und auf Hochglanz poliert. Dieser Lichtstrahl verkündigt nach verflossener Nacht den Morgen. Die Wiederbringung aller Dinge und den Beginn einer neuen Lichtschöpfung. Dieser Mann war kein Christ, sondern ein gläubiger, orthodoxer Jude, der dem prophetischen Wort vertraut. Die rettende Kraft des Schofars, des Widerhorns, als Symbol des Lichtstrahls, wird auch durch die Sprachkunde bestätigt. Ein verwandtes Wort heißt die Morgenröte oder der Schofar heißt der Glänzende. Wir werden hier schon hingewiesen an den Anbruch des neuen Tages, des neuen Gottestages, des messianischen Reiches. Und deshalb nennen die Juden diesen Festtag nicht nur den Beginn des neuen Jahres, sondern den Geburtstag einer neuen Weltzeit. Und die kommende Weltzeit ist der Auftakt des messianischen Reiches. Und das ist auch die Bedeutung dieses Festes des Posaunenschalls, des Festes Rosh Hashanah. Er schreibt dann weiter: Der Posaunenschall war in der Symbolik des mosaischen Gesetzes bei bedeutungsvollen Zeiten das Zeichen, dass die alte Zeit abgelaufen sei und eine neue beginne. Gott gibt zu diesem Zweck eine besondere Offenbarung, ein Zeichen seiner Nähe und kündet so eine besonders bedeutungsvolle Epoche des von ihm bestimmten Heilsplanes an. Beim Posaunenschall wird Israels vor Gott gedacht zur Errettung und Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Beginn einer neuen Weltzeit. Die Juden nennen diesen Feiertag auch Beginn des Jahres des himmlischen Gerichtes. Und an diesem Tage beten sie: Beugen sollen sich vor dir, o Gott, alle deine Geschöpfe. Sie sollen zu einem einzigen Bund werden, um deinen Willen mit vollkommenem Herzen zu erfüllen. Das Unrecht wird seinen Mund schließen und aller Frevel wird wie ein Rauch verschwinden, wenn du die Herrschaft der Bosheit von der Erde entfernst. Regiere du, Ewiger, auf dem Berge Zion, der Wohnung deiner Herrlichkeit. Was geschieht denn nun nach der vollbrachten Erlösung durch das Blut Jesu, dargestellt durch das Passafest? Was geschieht denn nun nach dem Pfingstfest, dem Feste, das uns daran erinnert, dass der Heilige Geist den Erstlingen der Gemeinde gegeben wird, die in der Gegenwart gesammelt wird, nunmehr schon fast 2000 Jahre, jene Erstlinge, die zu Christus gehören? Wann beginnt denn der neue Gottesmorgen, an dem der Schofar geblasen wird, die Posaune in Zion, in den letzten Tagen, in der Endzeit? Ich möchte dazu lesen ein Wort aus 1. Thessalonicher 4, das wir alle kennen, sogar gut kennen. Nebenbei gesagt, für diejenigen unter Ihnen, die das noch etwas genauer interessiert, der Tag Rosh Hashanah des Neujahrsfestes ist genau der 153. Tag nach dem ersten Tage des Passafestes. Und wir werden hier erinnert an jene eigenartige Zahl 153, die wir auch im Johannesevangelium finden, von jenen 153 Fischen, die die Jünger in der Gegenwart des Auferstandenen gefangen haben. Ich lese zunächst 1. Thessalonicher 4, das Wort von der Zukunft der Gemeinde Jesu, womit ja dann die kommende Weltzeit beginnt. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, Unwissende seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die, die durch Jesum entschlafen sind, mit ihm gemeinsam bringen oder mit ihm gemeinsam zur Darstellung bringen, nämlich zur Darstellung in Herrlichkeit. Denn dieses sagen wir euch in einem Herrenwort, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, bis zur Parousie des Herrn oder bis zur Herrlichkeitsgegenwart des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Es wird also einmal eine letzte Generation der Glaubenden geben, die nicht durch den Tod hindurch muss, sondern die durch eine Verwandlung ohne Sterben hindurchgeht und unmittelbar in die Herrlichkeit Jesu hinein verwandelt wird. Aber bei diesem Prozess der Verwandlung in Herrlichkeit werden wir nicht den Toten in Christo, den Entschlafenen zuvorkommen. Das ist der Prozess der Ankunft des Herrn, seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeitsgegenwart. Aber diese seine Gegenwart ist noch unsichtbar. Es ist noch nicht seine Wiederkunft. Dafür verwendet das Griechische einen anderen Begriff, Epiphanie, das Offenbarwerden, das Erscheinen, das Sichtbarwerden. Noch wird der Herr Jesus nicht sichtbar. Noch wird das prophetische Wort in einer unsichtbaren Weise dadurch erfüllt, dass die vollendete und verherrlichte Gemeinde Jesus entgegengerückt wird in die Luft, um dort noch einmal gerichtet und gereinigt und vollendet zu werden, um hernach vor dem Throne des Vaters dargestellt zu werden, ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas. Erst wenn dieser Prozess seiner Parousie, seiner Gegenwart abgeschlossen ist, kann er mit der vollendeten Gemeinde wiederkommen. Das ist dann seine Epiphanie, sein Sichtbarwerden, wo er dann geschaut wird von allen Stämmen Israels, ja von allen Völkern dieser Welt, wo er Gericht halten wird und wo sein Reich in einer sichtbaren Weise beginnen wird, so wie er es beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe endlich auf Erden, wie er jetzt schon im Himmel geschieht. Aber zurück zu diesem Text aus 1. Thessalonicher 4. Denn da werden wir das Widderhorn, die Posaune oder den Schofar Gottes wiederfinden. Und ich bin überzeugt, wenn Paulus dieses Wort in hebräischer Sprache geschrieben hätte, dann hätte er nicht Posaune geschrieben, sondern dann hätte er Schofar geschrieben. Widderhorn. Aber die Griechen verstanden das ja nicht. Und deshalb musste er einen anderen Begriff verwenden. Vers 15. Denn dieses sagen wir euch in einem Herrenwort, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis hin zur Gegenwart des Herrn oder bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Fürstenengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Man kann es auch so übersetzen nach dem griechischen Text. Und da ist es eigentlich sogar genauer. Denn der Herr selbst wird vom Himmel her niederkommen, während ein gebietender Kommandoruf erschallt, während die Stimme des Fürstenengels erschallt, offensichtlich die Stimme des Fürstenengels Michael, der seine Heere mobilisiert im Kampf gegen den Satan, und während der Schofar Gottes, das Widderhorn Gottes erschallt, die Posaune Gottes, währenddessen wird der Herr Jesus herniederkommen. Das sind also zwei parallele Vorgänge. Zum einen das Herniederkommen Jesu zur Entrückung und Heimholung seiner Gemeinde und zum anderen klare Signale Gottes für das endzeitliche Israel. Wobei auch die himmlischen Mächte eingeschaltet werden. Wer es möchte, der lese dazu Offenbarung 12, jenen Kampf zwischen Michael und seinen Heeren und den Mächten der Finsternis. Die Posaune Gottes, Rosh Hashanah, Posaunenfest, Fest des Widderhorns, des Posaunenschalls, Beginn einer neuen Weltzeit, sagen die Juden, Beginn des Tages des himmlischen Gerichtes. Ja, es ist wahr, wir werden alle gestellt werden vor den Preisrichterstuhl, vor den Richterstuhl des Christus. Und wir werden gerichtet werden über all dem, was wir getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Aber es geht dabei nicht um unsere Seligkeit, die ist durch das Blut Jesu garantiert, sondern es geht um unsere Verherrlichung, um unsere Krönung, ob wir Gold, Silber oder edle Steine gebaut haben, auf dem Fundament des Heils oder aber Holz, Heu und Stoppeln. Die Posaune Gottes. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gemeinsam mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allzeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander oder tröstet nun einander mit diesen Worten. Und dazu wollen wir dann zu Hause vielleicht noch einmal aus 1. Korinther 15 lesen, wo dieses auch noch einmal erwähnt wird. Und wo in aller Klarheit davon gesprochen wird, dass dieses geschieht bei der letzten Posaune oder beim Ertönen des endzeitlichen Schofars Gottes, des Widderhornes Gottes. Dies ist die unsichtbare Erfüllung des prophetischen Wortes und wahrhaftig der Aufgang und der Auftakt einer neuen Weltzeit. Und nun steht in der Mitte des Leuchters noch einmal ein Fest der Versöhnung. Es ist der große Versöhnungstag. Wir wollen genau in der Mitte Halt machen. Es soll mir also nicht so ergehen wie in Wuppertal, wo ich eine anderthalbe Stunde die Geschwister gequält habe. Das war allerdings an einem Nachmittag und zwischendurch haben wir mal die Fenster aufgemacht und gesungen. Aber wir wollen heute das Thema teilen und ich darf herzlich einladen, heute Morgen dann wiederzukommen, wo wir dann über die restlichen Feste Israels sprechen werden, bis zum Ende hindurch. Der große Versöhnungstag, Yom Kippur, der Tag der Bedeckung. Dieser Tag wird eingeleitet, wiederum durch eine Fastenzeit in Israel. Die Israeliten nennen diese Fastenzeit die 10 furchtgebietenden Tage der Buße. In einem wirklich ernsten Fasten und Buß, in einer echten Bußgesinnung, bereiten sich die frommen orthodoxen Juden vor auf den großen Tag der Versöhnung, wo sie dann allesamt in weißen Trauergewändern in der Synagoge erscheinen. Die orthodoxen Juden trauern ja in einem weißen Gewand. Und wo dann auch die ganze Synagoge in Weiß gehüllt ist, alle Wände in Weiß gehüllt. Das wäre dann etwa so, wie wenn wir in die Kirche gehen, zu einem Festtag, alle in schwarzen Kleidern und Gewändern. Und die ganze Kirche ist, soweit man das irgendwie nur kann, mit schwarzen Tüchern verhängt. Auch die Wände, soweit sie hinaufragen. Ein außerordentlich tiefgehendes, zu Herzen gehendes Fest der Buße. In den biblischen Zeiten wurden ja am großen Versöhnungstag durch den hohen Priester Opfer gebracht. Es wurde zunächst für das priesterliche Geschlecht ein Jungstier geschlachtet. Der hohe Priester hatte sich einige Tage zu reinigen und zu heiligen, denn nur einmal im Jahre, an diesem Tage der Versöhnung, am großen Tage der Versöhnung zu Yom Kippur, durfte er, indem er den Namen Jehovas ausrief, in das Allerheiligste eintreten und dort das Blut der Opfertiere auf den goldenen Abschlussdeckel der Bundeslade aussprengen. Und wehe ihm, wenn er sich nicht geheiligt hätte. So steht es im Gesetz. Er soll augenblicklich sterben. Und wehe dem, der es wagen würde, in das Heilige der Heiligen, in das Allerheiligste einzudringen, wenn er nicht der hohe Priester sei, bedeckt von der Wolke des Weihrauchs mit dem Blut der Opfertiere. Einer hat es einmal gewagt, der König Asaria, und er wurde augenblicklich vom Aussatz geschlagen, wurde hinausgetan aus dem Lager Israels und ist dort elend gestorben. Die Juden sagen, der hohe Priester habe den Namen Jehovas in seiner vollen Bedeutung und Offenbarung ausgerufen. Wie sie sagen, den Shem HaMeforash. Es muss etwas Eigenes darum sein, um diesen vollen Offenbarungsgehalt des hochheiligen Namens, ich bin, der ich bin. Und dann geschieht noch etwas Eigenartiges an diesem Bußfest Israels. Es ist ja das Bußfest Israels. Sie ahnen schon, was da kommen wird. Nach der Entrückung der Gemeinde. Die große Generalbuße Israels. Die Wiederherstellung Israels. Durch den hohen Priester, der eingegangen ist in das Allerheiligste. Mit seinem Blut. Nicht mehr mit dem fremden Blut von Böcken. Sondern wie es der Hebräerbrief sagt, mit seinem eigenen Blut ist er eingegangen in das unzugängliche Licht Gottes, in das Allerheiligste Gottes. Und er wird von diesem Allerheiligsten wieder zurückkehren für sein Volk Israel. An diesem Feste wurden zwei Böcke geschlachtet. Das darf ich nur noch kurz erwähnen. Nachdem man vorher auf diesen Böcken ein Schuldbekenntnis abgelegt hat, das heißt, geschlachtet wurde eigentlich nur einer der Böcke. Einer der Böcke war geweiht für den Jehova. Und nachdem der hohe Priester die Schuld Israels, die Schuld eines ganzen Jahres, auf den Schädel dieses Opfertieres herabbekannt hat durch Handauflegung, wurde er geschlachtet, um der Heiligkeit und Gerechtigkeit Jehovas Genüge zu tun. Natürlich konnte das Blut dieses Bockes die Sünde Israels niemals tilgen. Und deshalb heißt dieser Tag Tag der Bedeckung. Die Sünden wurden bedeckt, wurden unter die Nachsicht und Geduld Gottes gestellt, wie es einmal Paulus sagt, bis auf die Zeiten der Zurechtbringung aller Dinge, wo Jesus durch sein Blut wesenhaft und wirklich die Welt mit sich selbst und mit Gott versöhnen würde. Was geschah nun mit dem zweiten Bock? Der zweite Bock blieb am Leben. Er wurde durch einen dazu bereitgestellten Mann in die Wüste hinausgeführt. Er war geweiht dem Asasel, dem trotzigen, aufsässigen, abgefallenen. So bedeutet der Name Asasel. Der Aufrührer, der trotzige, der abgefallene. Der Titan. Kein Mensch weiß, wen dieser Asasel oder wen dieser Name darstellen soll. Ganz sicherlich nicht ein Wesen auf der Seite Gottes, sondern ein Wesen der Finsternis. Das bedeutet ja schon sein Name. Und der dazu bereitgestellte Mann musste diesen Bock, auf dem ebenfalls die Sünde Israels bekannt war, hinausführen in die Wüste. Und dann steht dabei, in das Land des Abgeschnittenseins. Diese beiden Böcke stellen zwei Seiten des Opfers Jesu dar. Seiner Darbringung am Kreuz. Die eine Seite ist die Befriedigung der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes durch seinen Tod. Ein heiliger Gott wird mit einer unheiligen, sündigen Menschheit, mit einer gefallenen, verfinsterten Schöpfung versöhnt. Oder er versöhnt sie mit sich selbst, wie es eigentlich richtig sein muss. Und die andere Seite der Versöhnung: Jesus ist der Lebendige, der 3 Tage und 3 Nächte leidet in der Stunde der Gewalt und der Vollmacht der Finsternis im Lande des Abgeschnittenseins, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, abgeschnitten von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Lichtes, seines Geistes, seines Lebens, durch einen dazu bereitgestellten Mann in die absolute Wüste der Gottesferne hinausgeführt. Und wer ist dieser Mann? Judas, vorgebildet im Gesetz. Und dies ist das Opfer Jesu als das Lösegeld, bezahlt an die Mächte, Fürstentümer und Gewalten der Finsternis. Aus ihrer Schuldhaft sind wir durch das Blut Jesu losgekauft. Und erst so verstehen wir ganz Kolosser 1, Vers 12, dass wir mit Freuden dem Vater Dank sagen sollen, der uns errettet, herausgerissen oder losgekauft hat aus der Macht, aus der Vollmacht, aus der Rechtsbefugnis der Finsternis. Tag der Versöhnung. Wir werden über die zweite Hälfte dieses Tages morgen dann die Fortsetzung machen und dort wieder anknüpfen. In der Mitte der heiligen Feste steht dieser Festtag gleichsam als das Mittellicht des Leuchters. Er hat für Israel eine große Bedeutung. Und das ist nun auch die Bedeutung dessen, dass der Gedanke der Versöhnung zweimal auftaucht. Zu Passa, die Versöhnung durch das Blut Jesu, der grundsätzliche Sieg der Versöhnung, zugesprochen den Erstlingen, der Gemeinde, die nun erkauft wird aus allen Völkern, Zungen und Nationen, und zum großen Versöhnungstag derselbe Gedanke der Versöhnung durch das Blut Jesu, nunmehr Israel zugesprochen am Ende der Zeiten, wenn Israel Buße tun wird beim Schauen des wiederkehrenden Hohenpriesters, des wiederkehrenden Christus. Dann wird dieses Geschehen der Versöhnung und der Erlösung noch einmal einen ganz neuen Auftakt haben, eine ganz neue Durchführung. Ich habe mich bemüht, zu diesen 7 Festen ein Gedicht zu machen. Ich will Ihnen dazu einmal die ersten 4 Verse vorlesen und damit heute schließen. Auch unser Passa ist geschlachtet. Sein Blut gab er zum Lösegeld, damit am Kreuze als entmachtet die finsteren Mächte dargestellt. Gott reißt aus jeglicher Verkettung und führt zum Ziel, das er geplant, was da zum Passa der Errettung im Tod des Lammes angebahnt. Die Kreuzestat war nicht vergebens, vollendet war der Gottesrat. Zu Pfingsten kam der Geist des Lebens auf Jesu Volk in Gottes Stadt. Nun bildet sich die Heilsgemeinde, erfüllt von seinem Geist und Wort, trotz allem Widerstand der Feinde in jedem Land, an jedem Ort. Bald wird das Widderhorn ertönen, da schon die dunkle Nacht verrinnt. Es kündet allen Gottes Söhnen, das Jubeljahr des Heils beginnt. Die Erstlingsschar wird hoch erhoben, entrückt zu Christi hehrem Thron, und ohne Schwachheit darf sie loben den Vater, wesensgleich dem Sohn. Und dann auch schon den Vers, der zu Yom Kippur gehört. Der hohe Priester kehret wieder aus dem verborgenen Heiligtum. Dann fällt zu seinen Füßen nieder ganz Israel, zu seinem Ruhm. Was einst nur heilige Gewöhnung der Väter, wird nun voll erfüllt. Am großen Tage der Versöhnung wird Christus seinem Volk enthüllt. Amen.